Natürlich agiert die KI inzwischen teilweise selbst intentional. Sie kommt selber auf Ideen, stellt selber Nachfragen. Aber in erster Linie reagiert die KI. Mit solchen vagen Angaben verstärke ich mehrere Arten von Bias ganz massiv. Das selber zu analysieren, welche Anforderungen habe ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Das ist eins der wichtigsten Sachen dabei. Da habe ich zwei Probleme. Das erste ist natürlich, dass das nicht konkret ist. Und das zweite, was sich daraus ergibt, ist, dass die KI selber interpretiert, was du mit gut Bestes meinst. Das heißt, du gibst die Entscheidung darüber, was deine Werte und deine Vorstellungen sind, komplett an die KI ab.
Kai im Gespräch. Ein Podcast der WVGW über künstliche Intelligenz in der kritischen Infrastruktur. Mit Heike Gruber.
Ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum ChatGPT oder Claude oder vielleicht nutzt ihr auch ein anderes KI-Tool manchmal richtig gute Antworten geben und manchmal einfach nur Quark rauskommt? Oft liegt das gar nicht unbedingt an der KI, sondern daran, wie wir mit ihr sprechen und welche Fragen wir stellen. Diese Fragen, Anweisungen oder Beschreibungen, die nennt man Prompts. Und sie sind die zentrale Form, in der wir mit KI kommunizieren. Wenn ihr mich fragt, ist Prompting eine neue und ziemlich wichtige Fähigkeit der Kommunikation, jedenfalls wenn man erfolgreich mit KI arbeiten möchte. Und manchmal denke ich, wenn ich selber so mit ChatGPT oder Claude kommuniziere, so sehr unterscheidet sich das eigentlich gar nicht wie von einer Kommunikation mit einem Menschen. Oder vielleicht doch? Genau darüber spreche ich in dieser Folge mit Katrin Lückenga. Katrin ist Inhaberin des Beratungsunternehmens Initiative Neuland und sie gibt Workshops, in denen sie zeigt, wie man KI sinnvoll nutzen kann. Im Interview klären wir, wie Sprachmodelle arbeiten, worauf man beim Prompting achten sollte und wie ihr mit künstlicher Intelligenz als echten Sparringspartner arbeiten könnt. Katrin gibt praktische Tipps, wie man gute Prompts aufbaut, wie man Rückfragen stellt und wie ihr die Kommunikation mit KI im Berufsalltag verbessern könnt. Und jetzt geht's los.
Es ist auch witzig, egal welche Schulung ich gebe, also auch wenn es die Schulung über KI-Suchoptimierung ist. Ich mache mal vorher so eine Abfrage, was die Leute schon können, auf welchem Stand sie sind und was sie sich so für die Schulung wünschen. Und es ist also wirklich egal, ob es Präsentationen mit KI ist oder ob es KI-Suche ist. Es steht immer drin, dass sie eigentlich auch gerne Tipps zum Prompting haben wollen, ja. Obwohl das ja dann bei dem Thema gar nicht so vorgesehen ist. Aber das brauchen alle.
Ja, also es ist die Basis der Arbeit mit generativer KI, oder?
Klar.
Die neue Form der Kommunikation. Aber ich will es gar nicht fragen. Weißt du, was ich dich als erstes fragen wollte? Ich wollte fragen, weil du manchmal so nette Posts auf LinkedIn in der Richtung machst, was haben Prompting und Yoga miteinander zu tun?
Überhaupt nichts.
Doch.
Also es hat durchaus insofern was miteinander zu tun, als dass also die Idee dazu, das ist ja ein Gemeinschaftswerk von der Christa Göde und mir, ist so ein bisschen die Idee dahinter zu sagen, diese Beweglichkeit im Denken und so weiter, also Ursprung von sowas ist immer, dass ich, das wirst du sicher auch schon oft bei LinkedIn bei mir gesehen habe, immer sage, bitte hört nicht auf zu denken, wenn ihr mit KI arbeitet, ne? Und gerade diese Beweglichkeit im Hirn, im eigenen Denken, sich zu bewahren, obwohl man mit KI arbeitet und so. Und das ist so ein bisschen die Brücke zum Yoga, ja. Einfach beweglich zu bleiben und nicht nur hinzugehen und sagen, so KI gibt mir und ich denke gar nicht mehr mit. Und geht es ja auch nicht nur um Yoga, sondern um Muskelaufbau. Ja, um Muskelaufbau, sprich den KI-Muskel da oben drin. Ja, den haben wir nämlich alle da oben drin und den müssen wir trainieren.
Ja, aber ich fand das eigentlich ein cooles Bild. Und ich habe natürlich die KI gefragt, was haben denn Prompting und Yoga miteinander zu tun? Und da kam aber auch eine, ich fand es jetzt gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also einmal sagt sie, Achtsamkeit und Präsenz. Bei beiden geht es darum, sehr bewusst im Moment zu sein. Beim Prompting muss man genau auf die Formulierung achten. Beim Yoga auf Atem und Körper.
Tja, nicht doof.
Fand ich schon mal, kann man machen. So, ne?
Kommt hin.
Dann gab es Iteration und Verfeinerung. Wie man eine Yoga-Pose über Zeit vertieft und verfeinert, entwickelt man auch Prompts schrittweise weiter, um bessere Ergebnisse zu erreichen.
Fand sehr ich cool. Auch gut, ganz toll. Ja. Gefällt mir.
Dann gab es noch die Balance. Beim Prompting braucht es die richtige Balance zwischen Spezifität und Offenheit, zwischen Struktur und Kreativität. Genau wie Yoga im Yoga zwischen Anspannung und Entspannung.
Ja, fand ich auch passend.
Kommt gut hin. Welche KI war das? ChatGPT? Nein, es war
Claude.
Ja, genau. Und zwar nicht 4.5, glaube ich. Ja, genau.
Ja. Achso, die 4.5er sogar.
Ja,
ja okay,
meine ich war es. Genau.
Den Unterschied zwischen der 4.5er und der 4.6er, der ist auch nicht so gravierend, finde ich. Also ich habe da jetzt keine nennenswerten Riesenunterschiede finden können, im Gegensatz zu bei manchen Modellwechseln von ChatGPT, wo ja schon immer sich ziemlich viel ändert. Ja. Aber sehr kreativ, sehr schön, gefällt
mir. Ich fand es auch ganz cool. Ne? Ja. Auf jeden Fall steckt da schon echt eine ganze Menge drin, über was wir heute, denke ich mal, reden werden. Ne? Also weil wir was wir auch gerade schon gesprochen
haben. Auf jeden Fall.
Prompting ist eigentlich doch eine neue Art der Kommunikation, oder? Also denkst du, was unterscheidet normale Kommunikation mit der Kommunikation mit KI?
Also wenn ich jetzt normale Kommunikation mal als menschliche definiere, definiere, habe ich jetzt mal ganz so vom Ablauf her und so natürlich einen Riesenunterschied. Mir fehlt die nonverbale Ebene. Ja? Also ich habe keine Gestik, keine Mimik, weder meine noch die des Gegenübers. Ja? Das ist schon mal was, wo ich sage, da ist schon ein Riesenunterschied. Ja? Und da sieht man dann auch, dass man es eben anders kommunizieren muss, wenn mir bewusst ist, ich habe eben nur diese schriftliche Ebene. Ja? Also das ist schon mal ein Bereich, der einfach ein Unterschied ist. Und dann kommt noch was dazu. Natürlich agiert die KI inzwischen teilweise selbstintentional. Sie kommt selber auf Ideen, stellt selber Nachfragen, aber in erster Linie reagiert die KI. Ja? Und ich bin der agierende Part. Das heißt, es ist keine gleichwertige Kommunikationsebene. Ne? Ich bin nicht gleichgestellt mit meinem Kommunikationspartner, wie ich das vielleicht bei einem Menschen bin, sondern es ist schon eine andere Funktion der beiden Kommunikationspartner da. Aber ansonsten ist es schon so, dass viele Dinge, die für gute menschliche Kommunikation gelten, auch für die Kommunikation mit der KI gelten. Und kein Gegenüber versteht, wenn ich mich total vage ausdrücke und ihm irgendwelche Brocken hinschmeiße. Und so geht es bei der KI auch. Nur in dem Unterschied, dass ein Mensch sagt, hör mal, also das habe ich jetzt nicht verstanden, was willst du denn damit eigentlich? Sondern die KI im Zweifelsfall mit den Brocken anfängt zu arbeiten.
Ja.
Und eben diese Brocken dann als Basis, als einzige Basis nimmt, um deine Antwort zu generieren, dass das dann eben keine zufriedenstellende Antwort ist, ist naheliegend.
Also das ist so dieses ganze Thema auch hier People-Pleasing und so, ne? Das würde ich auf jeden Fall gern auch nochmal nachher besprechen, weil ich das super wichtig finde und das begegnet ja jedem, der mit egal welcher generativen KI arbeitet. Ne? Du hast völlig recht, weiß ich nicht so. Aber ich fand es jetzt ganz interessant, weil du sagst, es ist eben, gibt diesen Unterschied. Manchmal vergisst man es aber fast, ne? Finde ich. Also, weil ich nutze tatsächlich KI häufig auch, muss ich echt sagen, wie so eine Art Sparringspartner,
ist sinnvoll.
Mit dem ich meine Gedanken gebe, wenn ich mir irgendwo nicht sicher bin, wo ich auch um Feedback bitte oder.
Ja.
Und dann kann man schon auch manchmal vergessen. Und man, auch die Art und Weise, wie man kommuniziert, ist ja dann oft tatsächlich auch eher auf so einer menschlichen Ebene. Ne?
Es ist schon so, dass die Versuchung groß ist, aber wenn man sagt, die Versuchung ist groß, hört sich das so an, wie wenn das falsch wäre, was man da macht. Das ist aber auch nicht falsch, solange ich mir dessen bewusst bin, was ich da tue und solange ich mir dessen bewusst bin, dass warum die so scheinbar menschlich reagiert. Solange ist es ja total gut und solange kann ich das auch zu meinem Nutzen eben ausnutzen sozusagen, ja, und es so formulieren und gestalten, dass mir genau dieses Verhalten und diese Stärken der KI von Nutzen sind. Schwierig wird es halt erst, wenn mir das dann tatsächlich nicht mehr bewusst ist und ich sage, boah, die ist einfach wirklich kreativ und das ist ja wirklich toll und das ist, siehst du, die versteht mich, ja? Ja. Da ist dann immer der Punkt, wo es schwierig wird.
Ja. Aber das also, ist genau das, sie versteht mich, sie denkt, sie lernt, dieses Anthropomorphisieren heißt es.
Ja.
Also würdest du sagen, Prompting.
Wir nennen es vermenschlichen, es ist leichter auszusprechen.
Ja, genau. Aber würdest du sagen, Prompting ist eher eine technische Fähigkeit oder eine Kommunikationsfähigkeit?
Also es ist schon eine Kombination von beiden, ne? Also es ist schon eine Kommunikationsfähigkeit. Menschen, die grundsätzlich auch vor KI schon gut kommunizieren konnten und gelernt haben, wie man hochwertig kommuniziert, auch im Sinn von Briefing geben und so weiter, haben einen Vorteil, ganz klar. Aber man muss auch lernen, die Art, wie die KI kommuniziert. Also sie hat ja nicht dieselben Kommunikationsmuster oder wie wir eins zu eins. Das heißt, es gibt schon Techniken, die es der KI erleichtern, zu verstehen, was ich möchte und das dann in ein gutes Ergebnis zu transportieren. Ja? Deswegen ist es eine Kombination von beidem. Ja? Gute Kommunikation ist wichtig, ein paar technische Sachen sind wichtig und was der dritte Faktor ist, der halt massiv wichtig ist, ist so das Bewusstsein für die eigenen Anforderungen. Ne? Also ich bin ja ich habe ja auch Anforderungsmanagement und Anforderungsanalyse lange gemacht. Und deswegen, ich bin da natürlich auch ein bisschen vorbelastet, weil ich da sehr tief in dem Thema drin bin. Aber das selber zu analysieren, welche Anforderungen habe ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Das ist eins der wichtigsten Sachen dabei. Und das muss in diese Kommunikation dann eben auch mit einfließen. Also das sind so drei Sachen, die super wichtig sind. Aber klar, gute, hochwertige, bewusste Kommunikation hilft ungemein.
Was ist für dich der Unterschied zwischen einem Prompt und einer Google-Suchanfrage?
Ganz klar. Also wenn ich bei Google eine Suchanfrage mache, geht Google her und sucht nach Wortübereinstimmungen. Also das heißt, bei der Google-Suche wäre es ausreichend, Brocken hinzuschmeißen, weil Google sucht nach Wortübereinstimmungen in seinem Index. Manchmal auch ganze Sätze und so, aber dann muss schon der ganze Satz übereinstimmen. Ne? Es geht um eine Übereinstimmung auf Wortbasis, auf Wortebene. Bei der KI muss es Übereinstimmung mit einer Bedeutung. Ne? Also da geht es um das, was möchte ich mit meinem Satz ausdrücken. Und da ist eben schon der ein Riesenunterschied, wenn ich da eben nur irgendwelche Brocken hinschmeiße, kann eine Bedeutung nicht erfasst werden.
Ja.
Und deswegen ist das, so der große, große Unterschied, ne? Dass die Übereinstimmung einfach auf Wortebene ganz eine andere ist, als wenn es auf Bedeutungsebene ist.
Ja, und ich finde halt, eben, man hat ja auch, gut, die Google-Suche hat sich ja nun auch krass verändert, aber in der alten Google-Suche, wo man eben wirklich nur diese Keywords eingegeben hat, hat man ja in der Regel auch keine ganzen Sätze eingegeben, sondern wirklich nur Stichworte,
nicht, genau.
Ne? Ja. Und dann kam halt die Ergebnisliste und Prompting ist ja doch eher, sind ja in der Regel ganze Sätze.
Ja, natürlich, weil ich ja eigentlich auch, ich gebe schon auch Fragen ein. Natürlich, ich formuliere es im Normalfall als Frage oder als Auftrag. Aber es ist ja auch, wenn man jetzt mal Perplexity ausnimmt, ist die KI ja auch eben keine Suchmaschine, ne? Also im Zweifelsfall natürlich frage ich auch mal Wissen ab und sage nur, wann ist der und der geboren oder was weiß ich, ja. Aber in erster Linie ist dafür ein LLM nicht gedacht und nicht konzipiert. Das ist eigentlich eine komplett andere Funktionalität, auch wenn man es inzwischen so nutzen kann.
Ja. Ja. Glaubst du, dass wenn man vom Prompting spricht, kommt ja auch oft der Begriff Prompt Engineering, also die Art und Weise, wie ich einen Prompt baue.
Ja.
Ist das eine Kompetenz, die zukünftig in Stellenbeschreibungen stehen wird? Also ist das was man heute können muss? Egal eigentlich bei welchem Job?
Ob es in die Stellenbeschreibungen Einfluss findet, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass es spätestens im Bewerbungsgespräch gefragt wird. Und ja, ich bin absolut davon überzeugt, dass es bei den meisten Jobs inzwischen Grundvoraussetzung ist, möglichst. Ja? Und dass man auf dem Arbeitsmarkt dadurch natürlich deutlich bessere Chancen hat, wenn man in irgendeiner Art und Weise nachweisen kann, dass man da professionelle Kenntnisse hat und das auch wirklich gut anwenden kann.
Hm.
Weil es einfach die Grundlage ist für viele, viele Jobs. Also, oder was heißt Grundlage? Letztens hat das in einem LinkedIn-Post, in einem Kommentar jemand kritisiert, dass ich das Grundlage nenne und ich muss ihm da auch Recht geben, ja, weil die Grundlage ist es natürlich an sich nicht. Aber es ist ein sehr, sehr hilfreiches Hilfsmittel. Und man muss einfach sehen, dass wenn ich heute in einem Team arbeite und die KI nicht benutze, aber meine Teamkollegen benutzen alle die KI, gemessen werden alle an demselben Messlatte. Ja? Also die Effizienz von dem, was ich da produziere, das wird gemessen, wird nicht gesagt, ach ja, die benutzt ja keine KI, die kann ja nicht so effizient sein. Und daran sieht man schon, es ist einfach notwendig, ja, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Ich glaube auch, dass es einfach eine zusätzliche Kompetenz ist, die man besser haben sollte in Zukunft. Ja. Weil, ja. Also ich glaube gar nicht so sehr, dass jetzt, ja, nicht in allen, aber ich glaube nicht, dass KI grundsätzlich überall uns alle ersetzen wird. Das glaube ich tatsächlich nicht.
Überhaupt nicht.
Aber ich glaube, es wird Leute ersetzen, die nicht mit KI arbeiten können. Also Leute, die mit KI arbeiten können, werden Leute ersetzen, die nicht mit KI arbeiten können.
Genau.
Das glaube ich eher.
Genau. Und es wird innerhalb der Stellenbeschreibungen sich was verändern, weil manche Tätigkeiten werden ersetzt werden von der KI. Ne? Nicht die Stelle, aber ein paar einzelne Tätigkeiten innerhalb der Stellenbeschreibung oder meines dessen, was ich zu tun habe, können durch KI einfach ersetzt werden.
Lass uns doch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in dieses, ja, wie KI funktioniert, ne? Weil es ist ja wahrscheinlich auch, also mir ist das schon so gegangen und bestimmt allen, die zuhören auch, dass man irgendwas eingibt in die KI und dann kommt was raus, was man sich einfach so ganz anders vorgestellt hat.
Doch.
So, genau. Scheiße, ne? Das ist doch eigentlich so ein tolles. Warum kommt jetzt nicht das Perfekte?
Ich habe dir doch gesagt, was ich will, warum tut er das nicht?
Genau. Was ist denn so der häufigste Fehler? So ein ganz klassischer Fehler.
Also ich glaube, der häufigste Fehler ist tatsächlich das Thema Kontext, auch wenn es niemand mehr hören kann und manche Leute dann auch nicht wirklich wissen, was sie damit anfangen sollen, weil das ist immer leichter gesagt als getan, gib ihm Kontext. Aber es ist nun mal einfach so, mir ist da letztens ein schönes Beispiel über den Weg gelaufen. Wenn ich in die Bäckerei reingehe und sage, ich hätte gern was Leckeres, dann kriege ich was. Ich kriege was. Entweder das, was die Bäckerin für lecker hält oder das, wo sie festgestellt hat, dass die meisten Leute es lecker finden. Und ich kriege dann vielleicht was, wo ich sage, das mag ich überhaupt nicht. Die hat mich überhaupt nicht verstanden. Was hält denn die für lecker? Und das ist genau das, was ich meine mit Kontext. Ja? Ich muss der KI schon irgendwie Anhaltspunkte geben. Wer bin ich? Was für eine Situation ist die, wo ich jetzt gerade diese Aufgabe gelöst bekomme? Welche Rahmenbedingungen gibt's? Welche Zielsetzung habe ich in der Aufgabe, die ich gerade stelle, etc. pp. Und das ist alles das, was man unter den großen Tüte des Kontext bezeichnet. Ich muss Kontext geben, um ein gutes, um nicht ein allgemeingültig gutes, sondern ein für mich gutes, passendes Ergebnis zu bekommen.
Woher weiß ich denn, was der relevante Kontext ist? Also ist das dann diese Briefing-Kompetenz, die du ganz am Anfang genannt hast?
Naja, also das ist letztendlich diese Anforderungsanalyse, dass ich mir selber überlege, was braucht meine Aufgabe und was brauche ich tatsächlich? Dass ich mir selber erstmal, und das ist auch eine Aufgabe, die einen ein bisschen fordert vom Denken her, dass man sich selber durch die Aufgabe, dass man das der KI erklären muss, selber analysiert, nachdenkt, welche Anforderungen habe ich eigentlich an diese Aufgabe, an dieses Arbeitsergebnis? Was genau will ich eigentlich?
Weißt du, ich finde das total, ich finde das wirklich total spannend, weil ich das mittlerweile auch eben sehr häufig so mache und dann oft merke, dass es extrem hilfreich so oder so ist, wenn man das tut. Ja, also sich mal hinzusetzen und wirklich genau zu überlegen, was will ich eigentlich wirklich sagen am Ende oder was ist eigentlich genau mein Ziel? Und dann beschäftigt man sich intensiv damit. Und
man wird da tatsächlich dazu gezwungen, wenn man eben den Anspruch hat, dann endlich mal gute Ergebnisse zu bekommen, wird man dazu gezwungen, sich viel mehr Gedanken drüber zu machen, was die eigenen Anforderungen sind.
Und dann kommt halt auch nicht so ein generischer Mist hinten raus. Ne? Also weil wir experimentieren natürlich auch damit. Ne? Und dann, klar, kommen da manchmal Texte, weiß nicht, von LinkedIn-Post oder so, wo man dann denkt, hört sich super an und dann lesen wir es uns durch und sagen, ja, aber hätte jetzt jeder so schreiben können. Wo ist eigentlich das Unique, was uns ausmacht?
Ist das Unique,
was ist denn
wirklich
unsere Botschaft?
Bin.
Genau, ja. Das, also
interessanterweise ist ja Claude da einer der ehrlichsten, was sowas angeht. Wenn ich bei Claude, das kannst du mal ausprobieren, so in der zweiten Iterationsschleife oder beim dritten Mal sage, hör mal, das ist immer noch nicht so, wie ich es will. Mach doch das irgendwie ein bisschen mehr wie ich oder so. Dann fängt er an, Fragen zu stellen und sagt, hör mal, aber dann musst du mir jetzt ein bisschen Tipps geben dazu, was bist du, wie bist du, in welcher Dimension meinst du das und wie können wir das konkretisieren? Also da sieht man dann auch, ne, der versucht es dann schon, aber erstmal in den ersten zwei Iterationsschleifen versucht Claude und ChatGPT, ist völlig egal, welcher von allen LLMs, das dann so nach allgemeingültiger Auffassung umzusetzen. Das heißt, einer meiner Lieblings-Hass-Prompts, die Leute so gerne teilen auf Social Media, ist, schreibe menschlich. Ich denke, na hör mal, nee, der schreibt nicht absichtlich wie eine Maschine. Ja? Also was sollte das für eine Anforderung sein? Allgemein menschlich, das ist genau das, was man als generisch empfindet.
Ja, jetzt eigentlich zwei Sachen. Also zum einen, er fängt irgendwann an, Fragen zu stellen. Was ich total hilfreich finde, ist, und was ich wirklich häufig mache, dass ich, wenn ich, bevor ich den Prompt abschicke, dann nochmal sage, bevor du jetzt antwortest, überleg nochmal, was du von mir wissen musst, um dann wirklich die bestmögliche Antwort zu geben und stell mir die Fragen und warte dann auf meine Antwort ab. Das hat eigentlich auch dazu geführt, dass ich, glaube ich, doch nochmal besseren Kontext auch mitgeben kann.
Ja, das funktioniert super. Wenn ich der KI sage, bitte bevor du antwortest, stelle Nachfragen, die in dem Kontext dieser Anforderung, die ich gerade stelle, Wichtigkeit haben könnte. Weil damit bewirke ich, also wenn ich das nicht dazu sage, läuft sie los und generiert und an Stellen, wo ich das nicht konkretisiert habe, die Interpretationsspielraum für die KI haben, nimmt sie das für sie Wahrscheinlichste. Wenn ich sage, stell Nachfragen, dann stellt sie zu bestimmten Punkten, wo sie sonst das Wahrscheinlichste genommen hätte, eben Nachfragen und sagt, hör mal, in dem Punkt, da könnte man konkretisieren, weil willst du das in die Richtung oder in die Richtung. Deswegen ist das eine super gute Vorgehensweise, definitiv.
Und wenn ich, habe ich mich jetzt gerade mich selber drüber gestolpert, als ich gesagt habe, wenn ich dann sage, für das bestmögliche Ergebnis, ist das ist wahrscheinlich viel zu vage, ne? Weil was heißt bestmöglich?
Also bestmöglich ist definitiv Blödsinn.
Ja.
Ja.
ist voll okay.
Es gibt auch so ein paar solche klassische Formulierungen, ja. Wenn ich zum Beispiel sage, optimiere das oder nenne mir die beste Lösung für Situation X, da habe ich zwei Probleme. Das erste ist natürlich, dass das nicht konkret ist. Und das zweite, was sich daraus ergibt, ist, dass die KI selber interpretiert, was du mit gut Bestes meinst. Das heißt, du gibst die Entscheidung darüber, was deine Werte und deine Vorstellungen sind, komplett an die KI ab. Ja, weil jeder empfindet ja was anderes als gut oder als optimiert. Ja. Und damit überlasse ich der KI diese Entscheidung zu sagen, ja, welche Werteskala oder welche Wertebasis setze ich denn für die Beurteilung von gut in dem Fall an? Und damit ist man dann im Generischen, damit ist man bei der allgemeinen Meinung oder bei dem Hauptbias, bei den klassischen Bias, die da drin sind. Und ich kriege nur hellhäutige Menschen und so. Das geht alles auch in diese Richtung. Und wenn dann die Leute sagen, ja, das ist nicht okay, dass die KI das immer so macht, dann muss ich ja aber sagen, dass ich das nicht so möchte. Weil das ist halt das, was vorherrschend in den Daten drin ist bei der KI. Und wenn ich nichts dazu sage, dann bekomme ich das, was halt da am wahrscheinlichsten ist, sprich das, was am häufigsten vorkommt.
Das heißt, dieses Vage und dieses Unpräzise, also verstärke ich dadurch eigentlich eben dieses Thema Bias?
Ja, definitiv. Definitiv. Also mit solchen vagen Angaben verstärke ich mehrere Arten von Bias ganz massiv.
Welche Arten meinst du da konkret?
Also auf jeden Fall mal alles, was so in Richtung kultureller Bias angeht, ne? Aber auch alles, was irgendwie wertebasiert eben ist, ja. Und das hat aber sehr oft diesen kulturellen Bias im Hintergrund, ne? Also dieses well-educated, wie heißt das? Informated, also dieser Wert, da geht es um westliche, gut situierte,
weiße wahrscheinlich.
Weiße, ja, weil westlich reich, ne? Da ist ein R drin, das ist auch reich. Und damit, also es ist ja okay, wenn das meine Werte sind, dann kann ich das auch so stehen lassen. Aber wenn es nicht meine Werte sind, dann muss ich das konkretisieren, um was anderes rauszubekommen. Ne? Sonst ist bei jeder solchen Aussage von mir, die eben vage ist, logisch und auch sinnvoll, dass die KI mir das zurückgibt, was am wahrscheinlichsten ist, weil es halt am häufigsten vorkommt.
Mhm.
Es wäre ja sinnlos, wenn ihr dann bei einem Mal entscheidet, ach, da haue ich jetzt mal was raus, was einem völlig anderen kulturellen Bereich entspricht. Und will ich ja auch nicht. Also da wird sich ja auch jeder beschweren, wenn er plötzlich seltsame Ergebnisse gibt, die auch überhaupt nicht zu ihm passen. Ne?
Also wir haben jetzt gerade schon das Beispiel gehabt, dass man der KI sagen kann, stelle Rückfragen. Gibt es auch bestimmt, also wie kann ich denn die KI dazu bringen, dieses Thema Bias irgendwie anders zu umgehen? Also, dass ich den Perspektivwechsel einfach habe. Welche Formulierung kann ich dafür nutzen?
Indem ich zum Beispiel genau das mache, dass ich ihm sage, beleuchte aus verschiedenen Perspektiven. Das ist ein Klassiker, um verschiedene Perspektiven eben einzufordern. Das ist natürlich jetzt nicht an alles anwendbar. Ja, also bei manchen Sachen macht es ja überhaupt keinen Sinn zu sagen, beleuchte aus verschiedenen Perspektiven. Aber bei vielen Dingen, die Bias gefährdet sind, macht es sehr viel Sinn. Ich kann natürlich dann auch noch diese verschiedenen Perspektiven deutlicher sagen, welche Perspektiven, weil ich will im Zweifelsfall ja auch nicht jetzt alle kulturellen Perspektiven, sondern zum Schluss vielleicht eher doch die meinen Werten entspricht. Also das ist schon super wichtig. Jetzt kommt es natürlich immer ein bisschen drauf an, welche Art von Bias ich gerade umgehen möchte, was ja auch ein sehr, sehr verhasster Bias ist nun mal dieser Confirmation Bias. Du hast ihn ja vorhin schon angesprochen, ja. Und wenn ich sage, ganz einfach schon, wenn ich sage, gib mir eine Quelle, die das und das belegt. Wenn es keine Quelle dafür gibt, wird die KI höchstwahrscheinlich hergehen und etwas suchen, was im Wahrscheinlichkeitsraum dem ein so ähnlich wie möglich ist.
Also sie wird nicht sagen, ich habe keine Quelle dazu. Tut mir leid.
Also inzwischen immer mehr. Also wenn ich jetzt mit dem Thinking-Modell arbeite, kriege ich wahrscheinlich schon diese Antwort. Aber je nachdem, mit welcher KI ich arbeite, ist es und auch noch bis vor einer Weile, ne? Deswegen sage ich, es entwickelt sich schon weiter, dass auch mal dieses Eingestehen von weiß ich nicht stattfindet, aber im Normalfall wird etwas gesucht, was da dazu passt. Ja? Es ist die Grundfunktion eines LLMs, ist nun mal einfach, die wahrscheinlichste Ergebnisse zu produzieren. Und wenn kein super wahrscheinliches da ist, dann geht er halt ne, ein bisschen weiter. Und dann bekomme ich halt natürlich was bestätigt. Oder wenn ich sage, warum ist das so und so? Ja, dann habe ich schon vorgegeben, das ist so. Ich habe überhaupt nicht offen gelassen, ob diese Aussage, die ich da gerade tätige, ob die überhaupt stimmt.
Also wäre es dann besser zu fragen, ist das so?
Ja, oder gib mir für folgende These Pro- und Kontra-Argumente. Ne? Also so, um immer zu versuchen, solche Sachen offen zu lassen. Und das ist aber oft leichter gesagt als getan, weil man das oft einfach gar nicht merkt. Ja? Es ist ja auch nicht immer notwendig, weil wenn ich eine Aussage habe, von der ich überzeugt bin und wo ich wirklich Argumente dafür brauche, muss ich mir nicht zwingend Gegenargumente geben lassen. Aber diese Falle des Confirmation Bias, in die tritt man einfach sehr schnell, wenn man unbedacht solche Anforderungen an die KI stellt. Ja? Dass man sagt, warum ist es so? Auch wenn es kein Pro-Warum gibt, dann sind wir im Halluzinationsbereich. Die KI wird etwas finden. So wie ne, das, was du vorhin erzählt hast, wenn ich sage, was hat Yoga und Prompting gleich? Die findet schon was. Ja?
Ja. Und dann ist es aber eben meine Entscheidung, ob ich das Ergebnis nutze für, also wie ich das bewerte. Das finde ich wiederum ja aber dann auch gar nicht so unterschiedlich wieder mit einer menschlichen Kommunikation. Also wenn ich mit einem mir fremden Menschen rede, kann der mir ja auch alles Mögliche erzählen. Dann muss ich ja am Ende auch für mich bewerten. Halte ich das für seriös? Passt das zu dem, was ich sonst so weiß? Was sagt mein Bauchgefühl? Weiß nicht, oder muss ich da auch nochmal irgendwie selber nachrecherchieren, ob das, was der mir erzählt hat, überhaupt stimmt?
Zeitmeinung einholen zum Beispiel.
Das ist ja eigentlich, finde ich, immer gar nicht so viel anders. Ne? Und trotzdem.
Das Problem ist, dass viele das vergessen, wenn sie mit KI arbeiten, weil sie mit der Anspruchshaltung hingehen, wenn ich die KI etwas frage und eine Antwort kriege, ist die ganz klar richtig, da brauche ich nicht mehr weiterfragen, das hat gefälligst richtig zu sein, weil das ist ja eine KI. Und das ist was ich ganz oft immer erkläre oder versuche aufzurütteln. Da ich sage, ja, du hast doch vorher auch nicht einen gefragt und hast es dann einfach so, wie es ist, übernommen, so wie du gerade gesagt hast. Hat man doch auch nicht gemacht. Und jetzt bei KI ist diese Erwartungshaltung dann halt oft so. Und das ist nicht klug. Weil
es sich halt immer so super toll anhört. Ja. Ne? Plausibel. Geschliffen. Und ich glaube, allein deswegen besteht vielleicht schon die Gefahr, dass man dazu neigt, das erstmal so hinzunehmen. Und ich finde es auch, manchmal denke ich auch, naja, würde man, also immer dieses Thema überprüfen, das ist ja, wird ja immer wieder gesagt, und dass man alles überprüfen und hinterfragen muss. Aber wenn du jetzt dreimal eine KI was gefragt hast und dreimal hast du es überprüft und es war immer richtig, meinst du nicht, dass dann irgendwann auch eben doch das Vertrauen so wächst, dass man aufhört, immer so ganz genau hinzugucken?
Also ich glaube, dass niemand davon gefeit ist, das ab und zu vergessen oder, ne? Also ich glaube, jeder ertappt sich immer wieder mal dabei, wo er KI in einer Art benutzt und eben nicht hinterfragt. Also bei mir persönlich ist es, wenn ich die im privaten Bereich benutze. Seltsamerweise schaltet sich da dann mein professionelles Überprüfungsmechanismus manchmal ein bisschen aus. Weil ich da dann halt tendenziell zu dieser Faulheit auch tendiere. Das muss man wahrscheinlich auch so sehen. Wo ich dann manchmal aber mir denke, nee, aber das ist doch jetzt unterm Strich, war doch das jetzt irgendwie Blödsinn, oder? Und dann reingehe und mir denke, ja, super, ja, also was für ein Schmarrn. Aber es ist natürlich verlockend. Und warum das funktioniert, so von dem Psychologischen her, diese Plausibilität, also vor KI, waren wir gewohnt, dass wenn sich jemand so gewählt und so plausibel in der Argumentation, so perfekte Argumentationsketten aufbauen kann und so, da waren wir gewohnt, dass das Fachleute sind, die wirklich wissen, von was sie reden.
Das meine ich, ne? Das ist so das, was so impliziert wird irgendwie. Mhm.
Mhm. Ja. Und das ist, glaube ich, das, warum man da so leicht reinfällt, weil man über diese Formulierung, ohne drüber nachzudenken, also hinten drin automatisch das Hirn sagt, der ist kompetent, weil wenn der da so gut argumentieren kann, mit so gut aufgebauten Argumentationsketten, dann weiß er, von was er redet.
Kann ich denn, gibt es Prompt-Technologien, mit denen ich das Halluzinieren verringern kann oder verhindern? Verhindern wahrscheinlich nicht, hast du schon gesagt, liegt in der technischen Funktionalität des Systems. Genau. Aber verringern.
Also verhindern kann ich es natürlich nicht, aber es gibt natürlich Techniken, wo ich es etwas einschränken kann. Das geht von natürlich auch da tatsächlich nicht zu vage sein, sondern so konkret wie möglich, damit ich das Fenster so eng einschränke, in welchem Wahrscheinlichkeitsraum er überhaupt zu suchen anfängt. Ne? Also wenn ich so einen großen Raum auflasse, dann geht er los und kann alles Mögliche zusammensuchen. Aber je klarer ich dieses Fenster einschränke, umso klarer kann er auch suchen. Kann dann auch schon wieder ins Gegenteil kippen. Deswegen so profan ist es nicht, weil wenn ich es zu sehr einschränke, muss er schon wieder in einem ganz engen Fenster was suchen. Wenn es da nicht gibt, fängt er auch wieder zu halluzinieren an. Das heißt, es ist die Kunst, das so ein bisschen auszutarieren. Man hat auch festgestellt in Studien, dass wenn man die Länge der Antwort begrenzt, dass die Halluzinationsrate sinkt. Also je länger die Antwort von der KI, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er halluziniert.
Also die Länge der Antwort in einem Gesamtchat jetzt, also mit mehreren, ich frage.
Nö, die Einzelantwort.
Die Einzelantwort, okay.
Einzelantwort. Mhm. Das heißt, wenn ich das, wenn ich einen vernünftigen Kontext vorgebe, ein gutes Fenster ihm gebe und dann noch sage, bitte, was weiß ich, nur so und so viel Zeichen, ist es schon eine Möglichkeit, ein bisschen Halluzinationen zu reduzieren. Dann natürlich das klare Anfordern von Quellen belegen. Man kann natürlich sagen, zu jeder Argumentation, die du hier vorbringst, nenne mir eine konkrete Quelle und verlinke sie mir. Ich kann noch über RAG, also über externe Systeme zum Beispiel, ne, ich kann meine eigenen validierten PDFs ihm zur Verfügung stellen oder Zugriff auf irgendwelche Wissensdaten geben, die ich habe und ihm damit zumindest mal von den Daten her etwas geben, wo ich sicher sein kann, da ist nichts Falsches dran. Und wenn ich das darauf dann beschränke, ist es auch besser. Ja, aber es gibt keine wirklichen Sachen, die es absolut ausschaltet. Ja.
Also ein Prompt darf nicht zu vage sein, kann er auch überladen sein? Also gibt es so eine zu lange Prompt?
Ja, wo du dann
was, also weil da kann ja schon, wenn man sich so viel Gedanken macht. Also ich habe auch so Prompts, die sind dann schon mal eine DIN A4-Seite lang oder so. Ne?
Da kommt es dann drauf an. Also ab einer DIN A4-Seite würde ich natürlich unbedingt dazu raten, den auch gut zu strukturieren. Also möglichst mit Markdown, dass ich den auch hierarchisch strukturiere und sage hier eine Überschrift 1, 2 mit Fettungen und so weiter, dass er noch einen Überblick behält oder besser behält. Den kann er natürlich so auch lesen, aber er kann sich besser orientieren, wenn es dann klar strukturiert ist. Ja? Dass ich erst sage, hier ist die Aufgabe, Doppelpunkt. Hier ist die Zielgruppe, Doppelpunkt. Ne? Dass ich das so strukturiere, dass es nicht so eine komplette Prosa ist, wo alles durcheinander ist, sondern dass ich ihm klar mache, welche Kontextdetails oder Aspekte jetzt wo gerade benannt sind. Und dann kann ich schon auch mal einen längeren Prompt machen. Aber der Prompt sollte immer so kurz wie möglich sein und so lang wie nötig. Sehr einfach ausgedrückt.
Du hast
so leicht auch, ist es nämlich nicht.
Nee, ja, manchmal macht es ja dann vielleicht auch Sinn, also, oder was ich tatsächlich häufig
aufteilen,
mache.
Aufteilen übrigens ist, auch noch,
ja,
ne?
Auch,
in
genau,
verschiedene, das, in einzelne Schritte aufzuteilen. Das ja. ist auch noch eine gute Methode. Gerade wenn ich so eine große Aufgabe habe, sie für mich schon vorher in Einzelschritte zu zerlegen und sie in Schritten ihm zu geben oder innerhalb des Prompts Schritte zu definieren, wo ich sage, mach erst das, dann das, dann das, dann das.
Also das so iterativ dann zu machen. Ne? Dann, ja. Was ich auch tatsächlich häufig mittlerweile mache, ist, dass ich mir von der KI beim Prompting helfen lasse. Also gerade wenn es so komplexere Sachen sind, dass ich dann sage, ich will das und das, hilf mir jetzt mal den Prompt dafür zu erstellen, damit du das am Ende machen kannst.
Ja, macht total viel Sinn. Also dieses Meta-Prompting ist in vielen Anwendungsbereichen eine sehr kluge Vorgehensweise, einfach deswegen, weil die KI weiß, welche Komponenten so ein langer Prompt in welcher Form benötigt. Und ich benutze Meta-Prompting grundsätzlich, wenn ich Bilder generiere, um da nicht irgendwelche Sachen zu vergessen, die in so ein Bildprompt halt reingehören. Und oder auch, wo benutze ich noch Meta-Prompting? Ja, wenn ich irgendwie ein Systemprompt schreibe oder wenn ich ein Deep Research mache. Auch für mich unerlässlich, wenn man richtiges Deep Research macht, dass man sich da den Prompt von der KI schreiben lässt, weil die Anforderungen da schon wichtig sind von der Struktur her, eben, dass man an alle Kontextkomponenten auch denkt, dass man ihm das alles mitgibt und es dann auch noch so strukturiert ihm gibt, dass er das am besten verarbeiten kann. Meta-Prompting ist in vielen Bereichen wirklich super hilfreich.
Du hast gerade das Stichwort Systemprompt genannt. Was ist denn das für dich? Also weil der Begriff begegnet mir manchmal auch so ein bisschen unterschiedlich
also,
interpretiert.
Systemprompt gibt es an verschiedenen Stellen. Also ich sage es mal, eine einfache Variante von Systemprompt haben die meisten in ihrem ChatGPT unter dem Bereich Einstellungen individuelle Hinweise. Was ich da reinschreibe, agiert als Systemprompt. Das heißt, es wird für alle Ausgaben genutzt. Was ich da reinschreibe, ist praktisch die Grundlage für alles. Es ergänzt im Prinzip jeden Prompt, den ich händisch eingebe bei ChatGPT. Das ist schon mal eine ganz kleine Art von Systemprompt.
Also da könnte ich dann zum Beispiel reinschreiben, sprich mich immer mit Heike an und duze mich. Und
ja. Ich kann aber auch zum Beispiel firmenweit hier ethische Grundlinien reinschreiben. Ich kann hier auch als Systemprompt hinterlegen, dass grundsätzlich immer aus folgenden Perspektiven alles beleuchtet werden soll, dass, die und die ethischen Grundlinien eingehalten werden sollen. Auch das könnte ich eben über so ein Systemprompt hinterlegen, damit das eben immer ausgeführt wird. Also da gibt es verschiedene Ebenen. Wo es dann noch ein Systemprompt gibt, wo viele davon reden, ist natürlich bei einem Custom GPT. Das heißt überhaupt nicht mehr Custom GPT, einfach ein GPT. Da ist diese Anweisung, die ich dem GPT gebe, wie er sich verhalten soll, was er tun soll, das ist auch ein Systemprompt.
Also so grundlegende, übergeordnete Infos, da bin ich sozusagen der Admin meines eigenen,
genau.
meiner eigenen KI und kann
ja,
sagen,
genau.
so verhältst du
genau.
dich.
Genau, so könnte ja. man das ausdrücken. Mhm. Ja.
Okay. Ein Punkt, der mir immer wieder begegnet, und ich glaube, du hast es mal in einem LinkedIn-Post, hast du gesagt, das stimmt gar nicht. Das Thema der Rolle.
Rolle. Wird ja immer gesagt, jetzt kommt die Rolle.
Vergibt der KI, sagt der KI, in welcher Rolle sie antworten soll. Sei ein Marketingleiter, sei ein technischer Geschäftsführer. Ist das Quatsch oder bringt das was?
Also, es bringt was und ist auch notwendig, wenn ich mich auf der Ebene des Systemprompts bewege oder wenn ich einen Prompt für einen Agenten, ne? Aber wenn wir jetzt mal von normalen Prompts reden, also normaler Chat, halte ich von Rollenprompts eben nichts. Einfach aus dem einen Grund. Die Rollenprompts am Anfang, also vor 2 Jahren oder so, war das noch was, was super funktioniert hat. Die KI hat sich aber halt nun mal einfach weiterentwickelt. Das zahlt jetzt wieder auf was ein, was wir vorher schon besprochen haben. Wenn ich sage, du bist ein Marketingleiter mit 25 Jahren Erfahrung. Was will ich denn, was will ich denn damit eigentlich erreichen? Ich will ihm damit implizit Kontext geben. Ich will sagen, und mit meiner Information kennst du dich jetzt aus, bist Profi in sämtlichen Marketingbereichen und er kann sich dann eben da so möglicherweise ein paar Wissensbausteine holen, die für so einen Marketing-Experten funktionieren. Aber die neueren Untersuchungen gehen auch in die Richtung, dass man festgestellt hat, es bringt so gut wie gar nichts mehr. Weil, wenn ich ihm eine Aufgabe stelle, die aus dem Bereich Marketing ist, dann wird die KI nicht denken, oh, aber der hat ja nicht gesagt, ich soll ein Profi sein. Dann antworte ich jetzt einfach mal wie so ein Praktikant, weil der hat ja nicht gesagt, ich bin ein Profi. Also allein das, wenn man sich mal vom gesunden Menschenverstand her überlegt, ja, ergibt ja eh die beste Antwort, die er kennt. Ja. Und da ändert jetzt das nichts, wenn ich sage, bitte mach mir, was fällt mir jetzt ein, was man aus dem Marketingbereich erstelle mir 3 Personas für eine Firma, die in dem und dem Bereich tätig ist. Und wenn ich ihm dann noch dazu sage, du bist ein Marketingprofi mit 25 Jahren Erfahrung, ändert das nichts am Ergebnis, weil er eh auf die besten Informationen zugreift, die er zu dem Thema hat.
Ja, okay. Aber beim Systemprompt macht es eben Sinn, weil da im Systemprompt in der Regel nicht der Kontext drin steht. Ne?
Also das Nein, ist ja da hat es eine ganz andere Rolle. Da hat es eine andere Funktion, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Custom-GPT mache, klar, ich könnte mir auch da die Rolle letztendlich sparen, indem ich es über die Aufgabe alleine definiere. Aber ich habe ja bei so einem Custom-GPT, der nimmt ja im Normalfall wirklich eine bestimmte Rolle ein. Und auch im Rahmen dieses gesamten Aufgabe, die ich ihm gebe, will ich eine spezifische Rolle, die er ausfüllt. Und da würde ich jetzt auch nicht sagen, Marketing-Profi mit 25 Jahren Erfahrung. Also da auch die Rollenbeschreibung, da geht es dann darum, eine sinnvolle Rolle im Sinn von funktionale Rolle zuzuweisen. Dass er weiß, wie er da eigentlich agiert in diesem GPT. Oder eben bei so agentischen Systemen. Ja.
Nochmal zu dem Thema, wie umfangreich so ein Prompt sein darf. Also, weil wir haben ja schon gesagt, es darf nicht vage sein, man muss viel Kontext mitliefern. Also ich schreibe, muss ich tatsächlich zugeben, oft sehr, wie nenne ich das, natürlich da rein. Also so, wie ich auch einem Kollegen schreiben würde. Aber da sind dann natürlich auch viele Füllwörter drin und du hast neulich auch mal irgendwas geschrieben, das ist zu viel so Noise drumherum. Ja. Also, dass man eine KI mit solchen Sachen halt auch echt durcheinander bringen kann. Und ich habe auch schon Leute gesehen, die schreiben einfach, weiß ich nicht, die hängen ein Dokument an und sagen, bitte einlesen. Ich würde dann immer sagen, lies das Dokument ein. Also so, ne? Ja, wie kurz und knapp sollte man sein und wie prosaisch also kann man sein.
Bei dem Beispiel wäre es jetzt wahrscheinlich ziemlich wurscht, weil dieser Prompt nie so lang werden wird, dass er ein Problem hat mit der Länge. Aber ab einer bestimmten Länge, also wenn ich halt einfach merke, ich habe jetzt schon für einen Prompt 5 Sätze verbraucht, dann sollte ich anfangen, mir einen Gedanken zu machen, ob ich es irgendwie sinnvoll kürzen kann. Also möglichst eben nicht so viel Geräusche ihm zu geben, die er ja alle anschauen muss. aus. Ne? Also er schaut sich ja jedes Wort an und er beurteilt jedes einzelne Wort, auch das die und das und, auch wenn er das dann aussortiert als irrelevant. Aber sein Aufwand, den er betreibt und seine, sag ich jetzt mal, den Hirnschmalz, den er da reinsteckt, tut er erstmal auch für die alle anderen Wörter sich anschauen. Ja, insofern ist es natürlich sehr hilfreich, wenn ich mich auf das beschränke, was wirklich zielführende Information ist.
Ja.
Ich bin trotzdem bekennender Bittesager. Ja. Also ich bedanke mich nicht für Ergebnisse, aber ich sage ja, bitte.
Aber hör mal, das wäre jetzt echt meine nächste Frage gewesen. Bringt es bessere Ergebnisse, wenn ich bitte und danke sage?
Sehr umstritten. Ich habe jetzt vor 2 Wochen mir fest vorgenommen, da mache ich jetzt mal einen Post dazu und habe lange recherchiert. Ich habe hier wirklich gesessen und habe recherchiert und habe mich gegen den Post entschieden, weil die Untersuchungslage so auseinandergeht. Also die einen haben untersucht, ja, bringt total viel, die anderen sagen, ist schädlich. Interessant fand ich die Begründung, warum es was bringt. Da gibt es die Theorie, ich nenne es aber leider nur Theorie, weil ich da keine wirklichen Bestätigungen dafür gefunden habe, dass die KI natürlich, auf was ist die KI trainiert? Die hat unfassbar viele Daten bekommen für dieses Ursprungstraining, ne, was wir jetzt Trainingsdaten dann nennen. Und da sind sehr viele hochwertige und wissenschaftliche Texte dabei gewesen, wo jetzt die Höflichkeit schon hoch ist, ne? Wo man sagt, das ist eine hochwertige, höfliche Sprache. Und die KI bevorzugt es oder ja, bevorzugt es oder kann besser umgehen mit Anweisungen, die ihrem, sagen wir, nennen wir es jetzt mal Sprachgefühl entspricht. Ja, das heißt, da erkennt sie Muster, die ihr total bekannt sind und kann deswegen besser damit umgehen. War eine Argumentation, fand ich spannend und interessant, aber ich habe da keine wirklich wissenschaftlichen Bestätigungen dafür leider finden können. Und das andere Lager sagt ja eben, ne, das ist nur Neues. Und ganz davon, dann gibt es ja noch die Hardliner, die sagen, wenn du die KI beschimpfst, erst dann kriegst du richtig gute Ergebnisse. Das ist aber ziemlich gut widerlegt. Also das ist macht überhaupt keinen Sinn mehr. Aber ich glaube, deswegen meine Schlussfolgerung, es soll einfach jeder machen, wie er sich am besten fühlt damit, weil ich kann da leider keine wirklich endgültige wissenschaftliche Datenlage dazu finden, so gern ich sie gefunden hätte, weil es mich selber wahnsinnig interessiert hätte.
Mhm, ja, vielleicht kommt da nochmal irgendwann eine
ganz
Studie
bestimmt,
raus. Bestimmt.
Ganz bestimmt.
Einen Punkt möchte ich echt gern zum Abschluss nochmal besprechen. Das ist so etwas, was ich finde, was als Missverständnis manchmal durch die Gegend wabert. Glaubst du, dass Prompting Fachkompetenz ersetzt? Also, dass man dass jetzt jeder auf einmal Marketing-Experte sein kann oder jeder
Nein.
auf einmal ja, der Supertexter sein kann?
Natürlich nicht. Also ich sag jetzt mal, der Informatiker wird kein Texter werden und die super gute Assistentin wird keine Designerin werden, nur weil sie ein Bild generieren kann. Also sie kann ein Bild generieren, das ist, ne, wir haben alle Zugang und Möglichkeiten, Dinge zu tun, die wir vorher vielleicht nicht tun könnten. Aber wenn wir jetzt von Fachexpertise reden, das ist nicht abbildbar, weil eine Fachexpertise eine Komponente zwingend beinhaltet, nämlich die Fähigkeit des Beurteilens. Ja, ich muss das Ergebnis beurteilen können. Und das kann ich nicht, wenn ich keine eigenen Fachkenntnisse in der Domäne habe, wo ich gerade arbeite. Also wenn ich jetzt mit KI, ich habe keine Ahnung von Marketing, lass mir aber ein Marketingkonzept von der KI entwerfen, dann habe ich ein Marketingkonzept, aber ich kann nicht beurteilen, ob das gut ist oder nicht. Ich übernehme es halt dann so, wie es ist. Und das ist keine Fachkompetenz. Also das hat einfach mit Fachkompetenz nichts zu tun. Und deswegen ist es nicht ersetzbar. Ich kann alles, was reproduzierbares, also die Anteile der Fachkompetenz, die reproduzierbares Wissen betreffen, die kann ich natürlich ersetzen. Das heißt, ich bin der Meinung, dass Fachleute dass die Definition und die Ausgestaltung von Fachexpertise sich verändert, weil ich nicht mehr so viel reproduzierbares Wissen in mich reinstecken und stopfen muss und dann auswendig lernen und weiß ich nicht. Das brauche ich halt nicht mehr. Dafür werden eben die Komponenten der Fachexpertise wichtiger, die darüber hinausgehen. Ja. Kritisches Denken, Beurteilungsfähigkeit und solche Dinge.
Danke, Katrin, für dieses Gespräch. Das war sehr interessant und sehr schön, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Macht mir ja selber Spaß.
Das war Kai im Gespräch. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Dann verpassen Sie auch keine neue Folge. Sie finden Kai im Gespräch auf Spotify, bei Apple Podcasts und auf unserer Website unter www.wvgw.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Ja.